Meine Damen und Herren, wir kommen dann zum einzigen Punkt der Tagesordnung, Aussprache über die Erklärung der Bundesregierung. Als erster erteile ich Herrn Abgeordneten Dr. Schumacher das Wort.
Meine Damen und Herren, die Erklärung der Bundesregierung sollte nicht als ein isoliertes betrachtet werden. Sie gehört zusammen mit der Politik der Parteien, die heute die Bundesregierung bilden, mit den Parolen des Wahlkampfs, mit den Deklarationen nach dem Wahlergebnis, mit den Methoden der Kabinettsbildung und mit der Zusammensetzung des Kabinetts. Wenn man den Kardinalsatz, dass die Bundesregierung die soziale Gerechtigkeit zum obersten Prinzip ihrer Handlungsweise nehmen wolle, voll akzeptieren wollte als das Programm der Regierung, dann müsste man sagen, mit diesem Programm hätte der Herr Bundeskanzler am 14. August einen rauschenden Wahlsieg über die Politik seines Wirtschaftsministers und seines Vizekanzlers davongetragen. Aber, meine Damen und Herren, Sozialpolitik kostet etwas. Und der deutsche Besitz, der ja in seiner überwiegenden Mehrzahl hinter der neuen Bundesregierung steht, hat diese Regierung bestimmt nicht etabliert, um besonders große Aufwendungen für das Volk zu machen. Die Bundesregierung ist jetzt hervorgetreten mit einem Programm, das eine Reihe sozialpolitischer, allerdings nicht genau akzentuierte Versprechungen enthält. Am deutlichsten ist sie eigentlich geworden bei dem Versprechen der Steuersenkung. Nun gebe ich ohne weiteres zu, und es ist auch unsere Meinung, dass die Struktur des deutschen Steuerwesens stark umgebaut werden sollte. Dass sie nach Ertrag und Rationalität nicht das ist, was unser Staatswesen nötig hat. Aber wenn wir als Hauptpunkt die Steuersenkung als Grundlage der wirtschaftlichen Erholung betrachten wollten, nun, dann kommt die Steuersenkung in eine Konkurrenz mit den sozialen Leistungen auf der einen und den Besatzungskosten auf der anderen Seite. Und die sozialen Leistungen und Steuersenkungen zusammen dürften sich kaum verwirklichen lassen. Und in Erkenntnis dieser Tatsache hat der Herr Bundeskanzler bereits die sozialen Leistungen abhängig gemacht von einer Reihe von Bedingungen, von denen nicht anzunehmen ist, dass sie schon in nächster Zeit realisiert werden, nämlich von einer Wirtschaftsblüte, von einer Belebung der Wirtschaft mit entsprechenden Steuererträgnissen und ähnlichem mehr. Und so kommen wir wohl zu dem Resümee, dass die Steuersenkungen als nahe Wahrscheinlichkeit vor uns stehen, die sozialen Leistungen aber auf den Weg der Vertröstung kommen müssen. Wieso? Haben Sie so viel Zeit? Eine gewisse Überraschung hat vielleicht der idyllische Ton der gestrigen Regierungserklärung hervorgerufen. auf den Ton abgestimmt, es ist alles nicht so schlimm, können wir nur antworten, es sieht so aus, als ob alles sehr viel schlimmer ist, als die Regierungserklärung angedeutet hat. Schließlich ist doch der tatsächliche Kern, der Punkt, bei dem ein eindeutiges Bekenntnis der Bundesregierung vorliegt, die Erklärung, dass man am bisherigen Kurs der Frankfurter Wirtschaftspolitik festhalten wolle. Und in Verbindung damit sind einige andere sehr reale Dinge angedeutet worden, als da sind die Ankündigung der Aufhebung der Zwangswirtschaft auch für die Güter, bei denen heute noch fixierte Preise vorliegen. Und ähnliche Bemerkungen sind bei der Betrachtung über Wohnungswirtschaft und über Mietpreisgestaltung vorgenommen worden. Und die Bundesregierung, die Erklärung der Bundesregierung ist nicht nur interessant durch das, was in ihr enthalten ist, sondern fast noch interessanter durch das, was sie nicht genannt hat. Wir können uns ein demokratisches Staatswesen nicht vorstellen, bei dem die Arbeiter eine so geringe Rolle spielen, dass die Regierungserklärung das Wort Arbeiter nicht einmal erwähnt hat. Und wir können uns ein Funktionieren des sozialen Organismus auch nicht recht vorstellen, bei dem die Gewerkschaften unerwähnt bleiben. Es scheint mir eine schwere Undankbarkeit, dieser Organisation zu sein, wenn man nicht anerkennt, dass ohne diese Gewerkschaften die Situation des deutschen Volkes nach innen und außen eine sehr viel schlechtere sein würde. Und wir haben auch vermisst, bei aller Anerkennung der liebenswürdigen Ausflüge in das Gebiet der Nöte der unverheirateten Frauen, eine grundsätzliche Betonung, ein grundsätzliches Anerkenntnis der Gleichheit von Mann und Frau vor dem Gesetz, wie das Bonner Grundgesetz es gebracht hat. Aus dieser These nämlich resultiert für die Regierung eine große Menge von Aufgaben, und wir hätten gern gewusst, wie die Verwirklichung dieser Aufgaben sich in den Augen der Regierung darstellt. Nun, wir sind die Opposition, und was Opposition ist, darüber hat sich eine unglaublich naive Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit erhoben. Die Wertung der Opposition und der Regierung, die vorbehaltlose Überwertung der Regierungsfunktion und die ebenso vorbehaltslose Unterwertung der Oppositionsfunktion stammt aus dem Obrigkeitsstaat. Und die Begriffe des Obrigkeitsstaats scheinen noch in vielen Köpfen, auch in diesem Hause, sehr lebendig zu sein. Eine Opposition ist in ihren Qualitäten nicht dann staatserhaltend, wenn sie eine wohlwollende Beurteilung durch Bundesregierung oder durch ihre Parteien findet. Wir haben eine in Sachen der Besitzverteidigung sehr unsentimentale Regierung. Und es wird die Aufgabe der Opposition sein, bei der Interessenvertretung der arbeitenden Bevölkerung ebenso unsentimental zu sein. Der Egoismus liebt es, an die Gemeinschaftsgefühle zu appellieren. Die Regierung und die Opposition werden ihrer Qualität durch ihre Leistungen bestimmt. Aber, werte Abgeordnete, der Grundsatz gilt für die Opposition dass die Bundesregierung sich die Mehrheiten für ihre Gesetze aus den Reihen der Regierungsparteien zu schaffen hat. Man kann also Opposition, nicht Regierungspartei. Verzeihung, Sie hatten die Bemerkung gemacht, grundsätzlich gegen alles. Ich glaube, darauf antworten zu müssen, ich bin nicht in der Lage, in drei Sätzen alles zu sagen, was ich zu sagen habe. Man kann, nun, der Kanzler hat 82 Minuten gesprochen. Das ist etwas länger als drei Sätze. Man kann also als Opposition nicht die Ersatzpartei für die Regierung sein und die Verantwortung für etwas übernehmen, wofür die Verantwortung zu übernehmen sich manche Regierungsparteien gegebenenfalls scheuen werden. Die Opposition ist ein Bestandteil des Staatslebens und nicht eine zweitrangige Hilfestellung für die Regierung. Die Opposition ist die Begrenzung der Regierungsmacht und die Verhütung ihrer totalen Herrschaft. Ihre Eindeutigkeit zwingt alle Parteien, die der Opposition wie der Regierung, ihr innerstes Wesen an ihren Taten zu offenbaren. Es wäre nämlich ein Fehler, weiter den Zustand zu belassen, der Wesensunechtheit in der Propaganda der politischen Parteien. Tatsachen müssen sprechen, aber ebenso richtig ist, dass die Opposition sich nicht erschöpfen kann in der bloßen Verneinung der Regierungsvorschläge. Das Wesen der Opposition ist der permanente Versuch, an konkreten Tatbeständen mit konkreten Vorschlägen der Regierung und ihren Parteien den positiven Gestaltungswillen der Opposition aufzuzwingen. Aus dem Wesen und der Zusammensetzung dieser Regierung besteht die große Gefahr, dass dieser neue Staat ein autoritärer Besitzverteidigungsstaat werden kann. Man hat doch in der Zusammensetzung der Regierung und in den gestern vorgetragenen Tendenzen gesehen, dass die erste Periode von Weimar, wenn Vergleiche erlaubt sind, glatt übersprungen worden sind und wir bereits in einer zweiten Periode der absoluten Restauration mit stark vorweimarischen Zügen sind. Das bringt die Gefahr der Entfremdung der arbeitenden Menschen vom Staat und das ist eine Gefahr, die wir als Opposition bekämpfen wollen. Wir können den heutigen politischen Machtzustand sich nicht stabilisieren lassen. Es ist die Aufgabe der Opposition, die Dinge im Fluss im Sinne einer Entwicklungsmöglichkeit zum Demokratischen und Sozialen zu halten. Und manches, was gestern gesprochen worden ist, das hat so den Ton einer Schau nach rückwärts gehabt. Ich möchte eindeutig sagen, dass auch der wohlwollendste Ton der Ermahnung der Jugend und die allmählich etwas abgestandene Bemerkung, dass die Jugend die Zukunft bedeute, der Jugend sehr wenig sagt. Die Jugend wünscht realen Boden, wünscht positive Lebensaussichten durch eine soziale Politik. Und die Jugend wünscht, gleichberechtigt behandelt zu werden. Auf alles kann die Jugend verzichten, sogar auf Predigten und Ermahnungen. Nicht verzichten kann sie auf das Gefühl, als gleichwertiger Faktor im Staats- und Volksleben geachtet zu werden. Um Missverständnissen, gewollten Missverständnissen entgegenzutreten, möchte ich sagen, die deutsche Einheit ist nur möglich auf der Grundlage der persönlichen und staatsbürgerlichen Freiheit und Gleichheit in allen Besatzungszonen und der gleichen Wertung und Würdigung der Menschenrechte in allen Besatzungszonen. Aber die deutsche Einheit ist nicht möglich in der Form einer russischen Provinz oder eines sowjetischen Satellitenstaates. Wir haben im Verkehr der Parteien miteinander hier schwere Hypothekenanlagen. Am stärksten aus der Tatsache heraus, dass die Oberschicht der heute formal noch bestehenden Christlich-Demokratischen Union und der Liberaldemokraten in der Ostzone Regierungsparteien sind. Und als Regierungsparteien voll verantwortlich ist für alles, was in der Ostzone geschieht. Und weil wir diese Verzerrung und Verquickung nicht wollen. Nun, wir haben Grote wohl rausgeschmissen, aber ihr seid noch immer dieselben Nusskoten. Wir müssen bei dieser Politik auch abrücken von einem Rückfall in die missionarische Illusion der Brückentheorie. Das sind Illusionen wie 1933, entstanden aus dem Traum, mit einem totalitären Gegner, der das Ganze will, zu einem Kompromiss zu kommen, der einem die eigene politische Existenz und Selbstständigkeit lässt. Und wir müssen nicht hineinrutschen in eine Anerkennung der Blockpolitik, die in Wirklichkeit die Herrschaft der stärksten Regierungspartei und der hinter ihr stehenden Besatzungsmacht ist. Und wir sollten bei aller Anerkennung der Tatsache, dass man sich nicht distanzieren kann von allem und jedem in Dingen des täglichen Lebens, derartige Dinge unterlassen wie die beiden Godesberger Gespräche. Ich verstehe. In den eisigen Stürmen des Kalten Krieges haben sich manche Leute in Deutschland den Charakter erkältet. Einige dieser Herren sind heute Mitglieder der Bundesregierung. Da sie aber bei der zweiten Godesberger Tagung nicht dabei gewesen sind, dürfen wir die frohe Erwartung aussprechen, dass sie mit einem leichten politischen Schnupfen davongekommen sind. Die neue Linie der Kommunisten aber, für die jeder Anreger solcher Tagung nur ein Instrument der sowjetischen Staatspolitik ist, diese neue Linie ist ja nicht deswegen interessant, weil sie von den deutschen Kommunisten kommt, sondern deswegen, weil sie nur möglich ist als die Auftragserfüllung sowjetrussischer Auftraggeber. Nun, werte Abgeordnete, haben wir einer solchen Versuchung nicht entgegenzutreten mit primitiven Antideklamationen, sondern mit einer positiven Zeichnung des deutschen Staats- und Soziallebens. Und meiner Ansicht nach, der Ansicht der ganzen sozialdemokratischen Partei nach, ist der Boden, auf dem am ehesten ein erfolgreiches Bestehen dieser Angriffe möglich ist, der Boden des demokratischen Sozialismus. Die Kommunisten versuchen es ja mit allen möglichen Mitteln. Nun haben wir ja das Liebeswerben schon mehr als ein Dutzend Mal seit Bestehen der ersten Deutschen Republik gehört. Und auch jetzt macht es wenig Eindruck, wenn wir die Pferde der trojanischen Kavallerie galoppieren hören. Aber, meine Damen und Herren, seien Sie darüber im Klaren, dass der Versuch, eine nationale Front zu errichten, auf der Grundlage der geistigen und politischen Verwüstung von fast anderthalb Jahrzehnten eine gefährlichere Bedrohung ist. Nicht die Sozialrevolutionäre, sondern die nationalrevolutionäre Parole des Ostens kann heute eine Bedrohung für die deutsche Einheit und für die werdende Bundesrepublik werden. Wir sind in der Situation, in der das deutsche Volk bereits wieder so weit ist, auch große Sozialversager als Heizstoffe für einen neuen Nationalismus und für einen Neofaschismus zu verwerten. Und dieser Gefahr muss entgegengetreten werden. Wenn übrigens die Herren von der Kommunistischen Partei die Freundlichkeit hatten, kürzlich bei der Wahl des Bundespräsidenten ihre Stimme für mich abzugeben, so möchte ich Sie auf einen peinlichen Gegensatz aufmerksam machen. Im Osten wird noch strikte die Parole befolgt und füllt auch heute noch die Konzentrationslager, die Parole der Zentrale. Die Schumacherlinge müssen nicht nur moralisch, sondern auch physisch vernichtet werden. Ich würde die Herren von der Kommunistischen Partei bitten, einmal den Arbeitermassen in Deutschland diesen Zwiespalt der kommunistischen Natur zu erklären.
Ich werde morgen darauf antworten,
Herr Reimann, die politische Erfahrung klärt. Es gibt nicht nur Wölfe im Schafspelz, es gibt auch Schafe im Wolfspelz. Wenn wir aber das Problem der deutschen...
Ich nehme an, dass Sie mit dieser Bemerkung Schafe im Wolfspelz kein Mitglied des Hauses gemeint haben.
Ich würde, Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis Herrn Reimann die Entscheidung darüber überlassen.
Danke sehr.
Wenn wir die Frage der deutschen Einheit diskutieren, dann können wir an der Frage Berlin nicht vorübergehen. Berlin wünscht keine Wohltaten und keine Wohltäterallüren. Die besondere Finanzhilfe für Berlin ist nicht eine Angelegenheit freiwilliger Zuwendungen, sondern muss gemacht werden zu einem Bestandteil im festen Etat der Deutschen Bundesrepublik. Und man sollte nicht nur zustimmen dieser Zuwendung von Mitteln der Allgemeinheit. Man sollte in der Wirtschaftspolitik Berlin durch Vergebung von Krediten, von Aufträgen mehr Hilfe leisten als bisher. Denn hier, wo egoistische Interessen mit Berliner Produktionsinteressen konkurrieren können, haben wir noch lange als Deutscher Westen für Berlin nicht das geleistet, was zu leisten unsere Aufgabe ist. Man darf doch nicht vergessen, dass man den Kampf der Berliner nicht zu Buche schreiben kann für die Deutsche Bundesrepublik im Ansehen der Welt. Und dann, wenn eigene kleinere Interessen auf dem Spiel stehen, Berlins Lebensnotwendigkeiten irgendetwas verweigern. Berlin hat den Willen, Produktionsstätte und Steuerzahler zu werden. Aber um diesen Willen zu realisieren, brauchen wir hier eine andere Linie der Wirtschaftspolitik, zum Teil auch die Einlösung von Versprechungen, die in diesem Frühsommer von einem Herrn der Bundesregierung in Berlin gemacht worden sind. Mögen nun viele Leute diesen Zustand der Spaltung Deutschlands für relativ und vorübergehend zufriedenstellend erklären. Wir Sozialdemokraten können das nicht. Die Frage der deutschen Einheit kommt hinein in jede andere politische Frage, die Deutschland berührt. Diese Frage kommt nicht mehr von der Tagesordnung. Und wir können niemand als einen Freund des deutschen Volkes empfinden, dessen praktische Politik die deutsche Einheit auf der demokratischen Grundlage verweigert und behindert. Und wir können auch niemals uns damit einverstanden erklären, dass die deutsche Einheit zum Agitationsobjekt oder zum Agitationsinstrument einer politischen Richtung gemacht wird. Wir möchten wünschen, dass bei aller Verschiedenheit der Auffassungen sozialer und politischer und kultureller Natur die Angelegenheit der deutschen Einheit überall in Deutschland die Angelegenheit der gleichen Herzenswärme und der gleichen politischen Entschiedenheit wird. wenn der Herr Bundeskanzler gestern mit Recht der dankenswerten Arbeit ausländischer und inländischer Organisationen seine Achtung zollte, nun, dann begrüßen wir das. Wir hätten aber gewünscht, dass der Herr Bundeskanzler bei diesem Dank nicht nur so in den Vorstellungen seiner eigenen Welt stehen geblieben wäre. Ich habe dabei an die Arbeiterwohlfahrt und ihre Leistungen denken müssen. Ich habe an das grandiose Hilfswerk ausländischer Arbeiterorganisationen denken müssen. Und ich habe auch an Quäker, Mennoniten und Juden und ihre Hilfsorganisationen denken müssen. Und es mag dem Wesen der Politik entsprechen, gegnerische Leistungen relativ gering einzuschätzen, und man kann es nicht übel nehmen, wenn sich Gegner nicht zu gegenseitigen Propagandistungen ihre Leistungen machen. Aber dass man beispielsweise, um über den Kampf der deutschen Sozialdemokratie um die deutschen Kriegsgefangenen so einfach hinweggegangen ist, das ist auch nationalpolitisch nicht von uns als erfreulich empfunden worden. Und ich möchte weiter sagen, dass wir Sozialdemokraten von ganzem Herzen der ungeheuren Leistung des amerikanischen Volkes und des im amerikanischen Staatswesen organisierten amerikanischen Steuerzahlers danken. Aber sogar für amerikanische Ohren wäre gestern der Dank eindringlicher gewesen, wenn nicht einfach ignoriert worden wäre die Tatsache, dass auch der britische Steuerzahler und das englische Volk ohne Unterschied der Parteien und der eigenen Opfern und Entbehrungen Großes für das hilfsbedürftige deutsche Volk geleistet hat. Ich bin zu meinem Bedauern aber der Ehrlichkeit dieser Aussprache wegen gezwungen festzustellen, dass sehr viele Menschen im Ausland sehr viel mehr Verständnis für die sozialen Nöte der Deutschen gezeigt haben als andere Deutsche. Es ist schmerzlich, aber es muss gesagt werden, dass die deutsche Sozialdemokratie nun einmal nicht in der Lage ist, einen Dank an die deutschen Hortungsgewinnler auszusprechen. Begrüßenswert war ohne Zweifel das Denken an die Kriegsbeschädigten. Aber etwas mehr Konkretisierung wäre wohl notwendig gewesen. 1945 ist das als soziale Leistung beachtliche Reichsversorgungsgesetz durch einen Federstrich der Alliierten, die damit wohl praktischen Antimilitarismus zu betreiben glaubten, außer Kraft gesetzt worden. Es wäre eine gute Sache, wenn die Bundesregierung sich entschließen könnte, ein neues, den neuen Verhältnissen angepasstes Reichsversorgungsgesetz für die schwer Beschädigten des Krieges und für die Kriegerhinterbliebenen anzukündigen. Denn das Problem bei diesen so schmerzlich Geschlagenen ist doch, diese jungen Menschen heranzuholen an das Leben und heranzuholen an den Staat. Und dazu freilich gehört eine Gesinnung warmer Kameradschaft, die über die finanz- und gesetzestechnische Manipulation hinausgehen muss. Dagegen kann nicht unwidersprochen bleiben eine Unterlassung. Die deutschen Kräfte des Widerstandes und die deutschen Opfer des Faschismus gehören doch zu den wenigen außenpolitischen Aktiva des deutschen Volkes und der deutschen Außenpolitik. Und von diesen Menschen ist gestern kein Wort gesagt worden. Man kann nicht gegen den Narzissmus sein ohne der Opfer des Narzissmus zu gedenken. Man kann nicht sich für die Hilfe für einzelne Kategorien erwärmen. Sie mag noch so notwendig sein, wenn man den Opfer des Narzissmus in einer selbstgewählten Rangordnung hinter die Rechte anderer zurückstellt. Und zu matt und zu schwach ist gewesen, was gestern die Regierungserklärung über die Juden und über die Tragödie der Juden durch das Dritte Reich gesprochen hat. Resignierte Feststellungen und der Ton des Bedauerns helfen hier nichts. Es ist nicht nur die Pflicht internationaler Sozialisten, sondern es ist die Pflicht jedes deutschen Patrioten, die Geschicke der deutschen und der europäischen Juden in den Vordergrund zu stellen und die Hilfe zu bringen, die dort notwendig ist. Die Hitler-Barbarei hat das deutsche Volk durch die Ausrottung von 6 Millionen jüdischer Menschen entehrt. An den Folgen dieser Entehrung werden wir unabsehbare Zeiten zu tragen haben. Und von 600.000 deutschen Juden leben heute im Gebiet aller vier Zonen nur 30.000, meist ältere und kranke Personen. Und auch sie erleben immer wieder beschämende und entwürdigende Vorfälle. In Deutschland sollte keine politische Richtung vergessen, dass jeder Nationalismus antisemitisch wirkt und jeder Antisemitismus nationalistisch wirkt. Das bedeutet nämlich die freiwillige Selbstisolierung Deutschlands in der Welt. Antisemitismus, das ist das Nichtwissen von den großen Beiträgen der deutschen Juden zur deutschen Wirtschaft, zum deutschen Geistesleben, zur deutschen Kultur. Und bei der Durchkämpfung der deutschen Freiheit und der Erkämpfung der deutschen Demokratie. Und das deutsche Volk stände heute besser da, wenn es diese Kräfte des jüdischen Geistes und der jüdischen Wirtschaftspotenz in seinen Reihen haben würden bei dem Aufbau eines neuen Deutschlands.